Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und wie immer freue ich mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge ist Tanja bei mir zu Gast. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Vielen Dank.
Tanja, welche Diagnose hast du denn erhalten und wie war das?
Ich bin 28 Jahre alt, habe die Diagnose Brustkrebs gekriegt und ja, das Ganze habe ich selber ertastet und gefühlt, und zwar am 11.12. letzten Jahres. Ich bin abends halt ins Bett gegangen, habe mir ein BH ausgezogen und habe links und rechts so Druckstellen gehabt und dachte mir, irgendwie fühlt sich das merkwürdig an. Habe dann aber gedacht, ach komm, legst dich ins Bett, morgen ist das wieder weg. Nächsten Morgen war es dann halt aber immer noch da auf der rechten Seite und auch so richtig knubbelig. Und dann bin ich gleich zu meinem Frauenarzt gefahren. Die hat dann auch gleich gesagt, ja okay, das ist ein Knoten, aber das wird schon nichts Schlimmes sein. Hat einen Ultraschall gemacht und ja, habe ich das Ultraschallbild gesehen und war eigentlich schon ziemlich sicher, dass es halt Krebs ist, weil der Knoten halt auch wirklich nicht gut ausgesehen hat. Ja, und dann habe ich direkt von ihr die Unterlagen für eine Vorstellung bei der Brustsprechstunde bekommen. Bin dann da auch zeitnah eigentlich hingefahren und sie hatte das Stadium eigentlich so von sich aus ein bisschen erhöht, damit ich schneller einen Termin kriege. Ja, und nachher hat sich dann aber herausgestellt, dass es tatsächlich im Stadium 3 gewesen ist. Es ist auch ein hormoneller Brustkrebs.
Hm. Du hast abends den BH ausgezogen und hattest Druckstellen. Hat das wehgetan?
Ja.
Ja.
Also auf beiden Seiten. Mhm. Es hat sich auf beiden Seiten auch ganz, ganz merkwürdig angefühlt. Und dann dachte ich aber halt, dass das halt wirklich nur von dem BH kommt. Mhm. Und am nächsten Morgen war es aber auf der linken Seite weg. Und rechts hatte ich halt immer noch Schmerzen. Meine Brust hat sich richtig geschwollen angefühlt. Zeitweise sah im Vorfeld meine Brust auch schon aus, ich sage jetzt einfach mal, wie bei einer Frau, die Milchstau hat, ja, oder einen beginnenden Milchstau.
Ach Gott.
Da ich selber aber keine Kinder habe und auch nicht schwanger war zu dem Zeitpunkt und auch jetzt nicht bin, war mir eigentlich klar, dass da irgendwas im Argen ist.
Man sagt ja immer, dass Krebs nicht wehtut, ne? Also das höre ich ganz häufig, aber einzelne Frauen erzählen dann eben doch, dass die Stelle schmerzt. Ist das ein BH gewesen, den du vorher sonst nie anhattest? Also irgendwie was du an dem Tag ausnahmsweise mal getragen hast, oder war das ganz normal?
Nee, das war ein BH, den ich schon häufiger anhatte. Und ich hatte da in der letzten Zeit, wenn ich den getragen habe, immer mal wieder, dass ich danach so ein bisschen Schmerzen hatte.
Ah, okay.
Aber hab mir da nicht wirklich was bei gedacht gehabt und hatte das auch zeitweise, wenn ich andere BHs angezogen habe. Ja, und dann kam aber irgendwie eins zum anderen, wo ich gedacht habe, nee, das ist jetzt hier schon nicht mehr normal. Und dadurch, dass ich das dann am nächsten Morgen halt auch gefühlt habe, habe ich dann gesagt, okay, nee, du fährst jetzt einfach zum Frauenarzt, lässt das einmal abklären.
Ja, absolut, sehr vernünftig. Genau. Aber es ist jetzt also nicht so gewesen, dass dieser Knoten so über Nacht plötzlich gewachsen ist, sondern du hast schon vorher auch immer mal schon gemerkt, dass da irgendwie eine Stelle ist, ja, die irgendwie drückt, oder?
Ja und nein, tatsächlich. Also das Drücken kam dann wirklich erst innerhalb einen ganz kurzen Zeitraum. Ich würde sagen, das war so ungefähr eine Woche. Mhm. Im Vorfeld hatte ich im Sommer immer wieder, dass die Stelle, wo nachher der Knoten gesessen hat, dass die immer mal wieder gerötet gewesen ist und ich das Gefühl hatte, dass da einfach wie so trockene Haut ist und die immer wieder eingecremt hat. Aber jetzt, dass ich im Vorfeld großartig irgendwie was gemerkt habe, ist eigentlich auch nicht gewesen. Also Es kam wirklich dann recht schnell. Der war halt an sich auch ein sehr schnell wachsender Tumor. Genau, und innerhalb von abends, wo ich ins Bett gegangen bin, bis morgens, bis ich aufgestanden bin, war ich mir auch ziemlich sicher, dass dieser Knubbel viel, viel größer geworden ist.
Echt, ja?
Oh, und das war halt auch mit einer der ausschlaggebenden Punkte, dass ich halt zum Frauenarzt gegangen bin.
Ja.
Das hat sich nachher auch bestätigt. Zwei Wochen später, nachdem ich den Frauenarzttermin hatte, hatte ich den Termin in der Brustsprechstunde und da ist der Tumor auch schon doppelt so groß gewesen wie
Wie zwei Wochen vorher?
Zwei Wochen zuvor.
Oh, boah, krass.
Ja.
Hast du das auch gemerkt? Hast du das irgendwie gespürt? Ich meine, man tastet ja dann immer mal, oder?
Ja, also ich selber habe das schon gemerkt, habe aber gedacht, naja, okay, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Einbildung, weil man da ein bisschen mehr drauf achtet und habe da halt das auch so ein bisschen einfach auf mich selber bezogen. Aber wie ich nachher das Ergebnis dann bekommen habe, auch nach der Stanzung und die Ausmessung von der Brustsprechstunde, da wusste ich dann, okay, es war jetzt halt nicht wirklich eingebildet, das ist die Realität gewesen.
Ja. Wie war das denn, als du zu deiner Frauenärztin gekommen bist? Also sie hat dann schon auch den Ernst der Lage erkannt. Weil du hast vorhin auch gesagt, du hast das Ultraschallbild gesehen und dir war schon klar, dass es nicht so gut aussieht. Hat sie denn das schon kommuniziert?
Nee, sie nicht. Ich habe aber früher meine Ausbildung als medizinische Fachangestellte angefangen und habe da natürlich auch ein bisschen Vorwissen. Mein Mann arbeitet im Rettungsdienst. Weshalb ich da halt schon so ein bisschen Einblick auch habe. Und meine Frauenärztin ist wirklich super gut damit umgegangen. Ich hatte halt angerufen gehabt, durfte auch sofort kommen, halt mit Wartezeit. Dann hat sie mich rangenommen, hat sich das angehört, meinte, komm, wir gucken erstmal, ich taste erstmal und hat dann aber auch gesagt, ja, okay, da ist definitiv was, das gucken wir uns jetzt nochmal im Ultraschall an. Aber ich glaube nicht, dass das Krebs ist. Dann hat sie den Ultraschall gemacht und wurde während des Ultraschalls eigentlich schon immer stiller, immer leiser, hat immer mehr Aufnahmen gemacht. Und nachher hat sie auch gesagt, sagt sie, ja, es könnte was sein. Sie kann es natürlich nicht hundertprozentig sagen, solange keine Biopsie gemacht worden ist. Sie möchte mir halt auch keine Angst machen, aber ich soll halt zeitnah in die Brustsprechstunde gehen und sie trägt jetzt erstmal Brustkrebs mit Verdacht auf drittem Stadium ein. Genau, und das ist ja dann nachher auch tatsächlich so eingetreten. Also über das Ergebnis, dass das dann auch wirklich so gewesen ist, war sie im Nachgang richtig schockiert.
Boah, krass. Hast du denn schon mit Krebs vorher zu tun gehabt? Also gibt es Krebsfälle bei dir in der Familie?
Es gibt jede Menge Krebs tatsächlich. Aber das sind eigentlich eher organische gewesen. Brustkrebs wüsste ich jetzt nicht, dass der bei uns schon vorgekommen ist. Und es waren halt auch alle deutlich älter. Ich bin da jetzt gerade so richtig der Ausnahmefall eigentlich bei uns in der Familie.
In dem Moment, wo ja deine Frauenärztin schon das Wort Krebs in den Mund genommen hat und du das Ultraschallbild gesehen hast, war dir da schon klar, was das alles mit sich zieht?
Ja, schon. Also ich habe es halt bei mir in der Familie mitgekriegt, wie das so abläuft. Dann die Vorerfahrung halt von der beruflichen Seite. Da war mir schon klar, okay, das wird ein Höllentrip werden. Hab versucht, das aber gar nicht weiter an mich rankommen zu lassen. Hab gesagt, okay, du guckst jetzt immer nur Schritt für Schritt, einfach immer bis zum nächsten Termin, arbeitest das ab. Das habe ich dann auch gemacht. Das ging dann los, dass der Termin halt in der Brustsprechstunde stattgefunden hat. Anschließend habe ich am 3.1. diesem Jahres halt die Diagnose telefonisch bekommen. Dann kam eigentlich ein Ärztetermin nach dem nächsten Schlag auf Schlag von MRT, PET-CT, Zintigraphie, all die ganzen Geschichten. Dann habe ich die Port-OP gehabt, eine Kryokonservierung. Also mir ist die Hälfte vom linken Eierstock entnommen worden.
Okay, also was macht man mit der Hälfte vom linken Eierstock? Also ich kenne das, dass man vielleicht Eizellen entnimmt, um vielleicht dann später noch Kinder bekommen zu können. Aber die Hälfte vom linken Eierstock, habe ich noch nie gehört. Was ist das, diese Konservierung?
Das ist im Prinzip ähnlich wie die Eierstocks, also Eier, Entnahme. Das Problem war, die Ärzte haben halt zu mir gesagt, dass ich die Zeit dafür nicht habe. Deswegen ist mir vorsichtshalber einfach die Hälfte vom linken Eierstock entnommen worden. Die liegen jetzt praktisch auch bei minus 196 Grad auf Eis. Ich kann sie mir halt irgendwann wieder einpflanzen lassen. Dann wird es aber wahrscheinlich so laufen, wenn es gut läuft, dass der Eierstock etwa ein halbes Jahr braucht, bis er wieder zusammengewachsen ist, richtig, und hoffentlich seine Arbeit wieder aufnimmt und ich dann theoretisch in der Lage dazu sein soll, Kinder zu kriegen. Ich persönlich wollte immer Kinder haben, habe aber das Problem, dass ich aktuell nicht weiß, ob ich das wirklich machen soll, weil von 11 Ärzten haben mir 10 komplett abgeraten und gesagt, das Risiko ist bei mir einfach viel zu hoch, dass ich ein Rezidiv kriegen würde in der Schwangerschaft. Dadurch, dass der Brustkrebs bei mir halt hormonell bedingt ist und während der Schwangerschaft ja extrem viele Hormone ausgeschüttet werden, dafür ist dann das Risiko sehr hoch, dass ich tatsächlich wieder Krebs kriegen könnte.
Okay. Ja, das habe ich tatsächlich. Ich habe ja ein Fotostudio und ich fotografiere ja Frauen, die an Krebs erkrankt sind. Und ich habe es wirklich häufiger, so erschreckend wie das klingt, die tatsächlich in der Schwangerschaft eine Diagnose bekommen haben, bedingt durch diese Hormonumstellung, also hormonabhängiger Krebs. Ja, das ist ja wie so ein Damoklesschwert, was dann so über dir schwebt irgendwie, ne?
Ja, total.
Ach Gott, du Ärmste. Wie ging das weiter? Du hast also diesen halben Eierstock entnehmen lassen und dann ging es los mit der Chemotherapie? Also hast du eine Chemotherapie bekommen?
Ich habe Chemotherapie bekommen, genau. Die ist bei mir auch hochdosiert gewesen. Ich habe allerdings einen anderen Rhythmus gehabt wie viele andere. Die meisten haben ja, ich sag mal, wöchentlich eine Chemotherapie. Bei mir lief es so, dadurch, dass ich halt schon eine Herzmuskelschwäche habe, dass die mir alle 3 Wochen extrem hochdosiert die Chemos gegeben haben, über 6 Zyklen. Die waren auch die reinste Hölle, bin ich ganz ehrlich. Ich habe von der ersten Chemo direkt eine blutige Blasenentzündung davon getragen. Ich habe seitdem massive Probleme innerhalb oder mit meiner Blase. Ich habe kein Füllegefühl mehr. Das heißt, ich gehe wirklich alle paar Stunden von mir aus einfach mal zur Toilette und guck, ob was kommt oder nicht. Ja, also das ist schon echt nicht ohne gewesen.
Oh Gott, das klingt so grauenhaft, du Ärmster. Das ist dann einfach eine Nebenwirkung der Chemotherapie, weil die so hochdosiert war, oder?
Ja, genau.
Dir sind ja sicherlich dann auch noch die Haare ausgefallen und so weiter, ne? Warst du denn, während du die Chemotherapie bekommen hast, stationär im Krankenhaus?
Nee, das lief bei mir alles ambulant. Die Haare sind mir sehr schnell ausgefallen. Also das war auch tatsächlich mit der größte Schockmoment. Gar nicht mal so sehr, wie ich da beim Frauenarzt raus bin oder wie ich dann den Telefonanruf bekommen habe. Ganz im Gegenteil, da habe ich schon angefangen, so Scherze drüber zu machen. Aber wie wir das erste Onkologengespräch dann halt hatten, wo es dann auch um die Besprechung der Chemotherapie ging, war das Erste, was die Ärztin gemacht hat, mir das Rezept rüberzuschieben für die Perücke. Wo ich dann dachte, okay, jetzt wird's halt doch irgendwie alles ganz ernst und reell. Ja, und dann sind mir die Haare auch wirklich sehr, sehr schnell ausgegangen. Ich habe dann nach 2 Wochen meine Familie drum angebettelt, dass mir irgendeiner meine Haare halt kurz schneidet. Also nicht ganz ab, aber halt kurz. Ich konnte nachher meinen Mann dann dazu überreden, nach langen Hin und Her und langen Diskussionen, weil es war einfach total unangenehm. Meine Haare waren halt auch, ja, ich sag mal, hüftlang.
Oh. Mhm.
Und wenn du unter der Dusche gestanden hast und halt durch die Haare gegangen bist, hattest du halt wirklich, wie es immer so auch in den Filmen gezeigt wird, so einen richtigen Haarbüschel in der Hand und das war einfach nur eklig und grausam. Ja, wie ich dann die kurzen Haare hatte, hatte ich mich auch echt wohl damit gefühlt und habe gedacht, oh, kannst du ja noch ein paar Tage tragen. Naja, 2 Tage später hatte ich schon richtig große Lücken in den Haaren, so dass da wirklich viele, viele kahle Stoppelstellen drin waren. Und ich gesagt habe, okay, dann müssten die jetzt halt wirklich ganz ab. Und das war auch echt hart. Also Das war mit der schlimmste Tag.
Das glaube ich. Hast du das mit deinem Mann zusammen gemacht?
Ja.
Oder bist du zum Friseur gegangen oder habt ihr das zu Hause gemacht?
Nee, ich habe das zu Hause gemacht mit meinem Mann zusammen. Meine Friseusin, die kommt generell immer auch zu mir ins Haus. Die hatte mir im Vorfeld auch angeboten, wenn es denn soweit ist, auch wenn sie das total ungerne macht, würde sie das halt übernehmen. Aber nee, er hat das dann gemacht und ich war da auch ein bisschen froh und dankbar drüber, weil ja, man fühlt sich ja auf einmal dann doch komplett unwohl und wie ein ganz anderer Mensch. Es fiel mir auch unheimlich schwer damit.
So schutzlos,
ne? Ja, es fiel mir auch unheimlich schwer damit rauszugehen, auch Mützen zu tragen. Ich habe im Vorfeld gesagt, ich möchte keinen Beanie oder irgendwie sowas haben, weil das schreit immer so richtig nach, hey, ich habe Krebs. Ja, im Endeffekt habe ich dann nachher aber trotzdem viel Beanies getragen oder halt eben auch die Perücken. Ja, also das war schon eine harte Zeit. Jetzt gerade kommen sie wieder, da bin ich ganz froh drüber.
Aber das hat ja dann auch lang gedauert, ne? Also du hast gesagt, du hast 6 Zyklen bekommen, alle 3 Wochen.
Richtig.
Das heißt, ja, ein halbes Jahr lang, ne? Ein halbes Jahr lang Chemotherapie.
Ja.
Und wenn jetzt die Haare erst wieder wachsen, hat es ja dann nochmal ein halbes Jahr gedauert, bis das wieder losging.
Ja, also gewachsen sind sie zwischendurch immer schon mal so ein bisschen, aber jetzt sind sie langsam, aber sicher so, dass man sagen kann, okay, man hat so eine vernünftige Kurzhaarfrisur von der Länge her.
Ach, schön. Ach Gott, ja, das glaube ich. Und dir sind ja dann wahrscheinlich nicht nur die Haare auf dem Kopf ausgefallen, sondern Augenbrauen, Wimpern, wobei das ein bisschen später kommt, ne? Das kommt ein bisschen zeitversetzt, oder?
Ja, also für mich waren auch tatsächlich die Wimpern am schlimmsten, weil man dann da erst wirklich merkt, was die Wimpern einem eigentlich für Dienste tun. Also das war schon Wahnsinn. Und auch wie die neu nachgewachsen sind, das war teilweise echt der Horror, weil die Augen die ganze Zeit gejuckt und gebrannt haben. Aber ja, so die Augenbrauen, das hat mich jetzt gar nicht so gestört. Das war dann schon so ein Zeitpunkt, wo ich mich halt auch damit abgefunden habe mit meiner Diagnose und wo ich halt in diesem ganzen Prozess schon so weit drinne war, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt das Schlimmste überstanden. Die sind mir eigentlich erst ausgefallen, nachdem ich die OP hinter mir hatte. Ja, genau, nachdem ich die OP hinter mir hatte. Also erst kam Chemotherapie, dann die OP und dann im Anschluss die Bestrahlung.
Ach, hast du auch noch bekommen, okay. Du hast eben gerade erzählt, ich muss da noch mal kurz einhaken. Du hast gesagt, die Augen haben gebrannt und gejuckt. Man merkt das, wenn die Wimpern wieder wachsen?
Ja, also ich fand das ganz extrem.
Krass.
Das war die erste Zeit, also jedes Mal, wenn sie irgendwo eine neue Wimper rausgeschoben hat, hat das immer so ein bisschen wehgetan und hat sich angefühlt, als wenn das immer ins Auge reinsticht. Wenn sie dann ein bisschen länger waren, dann konnte man die auch so ein bisschen, ich sag mal, wieder zurechtbiegen, dann ging das.
Ja.
Aber wenn die noch ein bisschen kürzer waren, fand ich das ganz schlimm.
Krass, das habe ich noch nie gehört, hat mir noch nie einer erzählt, dass man das so spürt. Was ich schon öfter gehört habe, ist, wenn die Haare ausfallen, dass irgendwie die Haarwurzeln wehtun, dass man das auch irgendwie merkt. War das auch so bei dir?
Und da habe ich gar keine Probleme mit gehabt.
Ja, wie unterschiedlich das ist, ne?
Ja, nee, also da habe ich gar nichts gemerkt.
Wie ging das weiter bei dir? Nachdem du die Chemotherapie hinter dir hattest, hast du ja gerade erzählt, hast du noch eine Operation bekommen. Was wurde da gemacht?
Mir ist der Tumor entfernt worden. Ich musste einen Tag vorher ins Krankenhaus. Dann hatte ich ein Treffen mit dem Sanitätshaus. Die haben mir so ein BH für die Lymphdrainage und einen besseren Halt extra gegeben, so ein OP-BH. Dann nächsten Tag wurde ich operiert, musste im Vorfeld aber noch mal in die Mammographie. Da habe ich dann einen Draht als festen Marker in die Brust reingesteckt bekommen. Das tat echt weh. Das waren Schmerzen der Hölle. Es wurde halt auch nicht betäubt, weil das irgendwie dann Probleme mit der OP gegeben hätte. Ja, dann bin ich im Anschluss halt, wie gesagt, in den Operationssaal gekommen, habe 3 Stunden im OP gelegen, war eine ganze Weile noch auf der Intensivstation. Da haben die mich auch mit ein wenig Morphium tatsächlich nochmal ja behandelt. Wie ich dann aufs Zimmer hochgekommen bin, stand ich zwar noch so ein bisschen neben mir, aber mir ging es soweit ganz gut. Ich hatte zum Glück auch nicht so viele Schmerzen. Wir haben auch den Tag vorher noch so Herzkissen bekommen. Und da haben wir den Tipp gekriegt, nach der OP ruhig den Arm gleich in dieses Herzkissen reinzulegen und unter die Achsel zu legen. Und das war tatsächlich auch sehr gut. Damit habe ich nicht so viele Probleme gehabt. Nächsten Tag konnte der erste Schlauch von der Drainage in der Achselhöhle gleich schon gezogen werden, weil mir sind halt auch 2 Lymphknoten entfernt worden. Genau, und dann hatte ich aber das Problem, dass die Drainage aus der Brust nicht so wirklich viel Flüssigkeit gefördert hat und bin dann 2 Tage länger im Krankenhaus geblieben als eigentlich ursprünglich angedacht. Ja, genau, und wie ich das dann hinter mir hatte, habe ich mit Lymphdrainage angefangen. Dann war die durch und im Anschluss fand gleich die Bestrahlung statt.
Wurdest du denn brusterhaltend operiert?
Ja. Es stand zwischenzeitlich im Raum, dass die Brust abgenommen werden sollte. Und die Ärzte haben sich dann aber dagegen entschieden, weil ich halt ein großes Risiko für ein Rezidiv mit mir trage und ich halt auch noch so jung bin, haben sie gesagt, sie wollen die Brust erstmal versuchen dran zu lassen, so dass, wenn es wiederkommt, hoffentlich der Krebs wieder nur in die Brust reingeht und nicht in die tiefer liegenden Organe.
Okay, also das ist schon gleich die Prognose, die die Ärzte dir gegeben haben. Sie tragen ein großes Rezidivrisiko. Wir lassen mal noch ein bisschen was dran, damit wir nächstes Mal noch ein bisschen mehr operieren können. Krass.
Das waren teilweise wirklich schon die Aussagen, die die Ärzte mir direkt gesagt haben, was ich jetzt aber auch nicht so schlimm finde, weil ich weiß wenigstens, woran ich bin, weiß, worauf ich so ein bisschen achten muss. Mir geht's so damit auch gut. Also ich habe in der Reha einige kennengelernt, die damit arge Probleme hatten, auch mit der Diagnose. Ich muss sagen, dass das mein Leben gar nicht so beeinträchtigt und ich darüber auch gar nicht so wirklich nachdenke. Es gab zwar auch einen Tag, wo ich wirklich mit meinem Mann zusammen auf dem Sofa gesessen habe abends, habe Fernsehen geguckt und mittendrin unsere Serie, die wir geguckt haben, pausiert haben, mich zu ihm gedreht habe und ihm von jetzt auf gleich alles so an den Kopf gesagt habe, wie ich mir meine Beerdigung vorstelle und wie ich halt alles im Nachgang geregelt haben möchte. Und ja, da habe ich halt bei ihm gemerkt, damit habe ich ihn in dem Moment total überfordert. Es war auch ein sehr emotionaler Moment, aber es war auch für mich irgendwie befreiend und erleichternd. Ja.
Ja, das glaube ich. Höre ich tatsächlich auch häufiger, dass wenn man so eine schwere Diagnose kriegt, dass man doch irgendwie ja Dinge geregelt haben möchte.
Ja.
Danach wurdest du noch bestrahlt. Jetzt bist du denn jetzt wieder krebsfrei, weil deine Therapie ist ja jetzt abgeschlossen, deine Akuttherapie, oder?
Richtig, ja. Theoretisch bin ich krebsfrei. Ich bleibe jetzt ja die nächsten 5 Jahre halt immer noch unter Beobachtung. Hab auch einige an Nachsorgetermine jetzt in der nächsten Zeit. Morgen tatsächlich auch wieder in der Onkologie. Und ich glaube, dass das tatsächlich so die schlimmsten Phasen eigentlich sind. Gar nicht mal die Therapie selber, sondern das Ungewisse im Nachgang. Jedes Mal diese Angst davor, kommt jetzt wieder was, sagen die Ärzte, wir haben da was gefunden. Ich glaube, das wird tatsächlich für mich eher so die schlimmste Phase werden.
Ja, vor allem weißt du jetzt schon, dass es was ist, was dich ja auch jetzt über einen langen Zeitraum begleiten wird, ne? Selbst wenn die Vorsorgeuntersuchungen vielleicht in größeren Abständen sind, aber die Angst, glaube ich, die begleitet einen dann immer.
Ja, also ich denke auch, das wird ein großer Teil werden. Ich bin jetzt ja noch nebenbei in der Therapie, so dass ich halt mit künstlich eingeleiteten Wechseljahren behandelt werde und auch noch Tamoxifen bekomme. Genau, und das soll für die nächsten 7 Jahre noch weiterlaufen.
Das wäre auch meine Frage jetzt. Wenn du sagst, dein Tumor war hormonabhängig, was bedeutet denn das? Also was bedeutet denn das für deinen Körper jetzt langfristig gesehen? Du bist jetzt Ende 20 und du wirst jetzt künstlich in die Wechseljahre katapultiert. Also das ist ja noch weit vor der Zeit normalerweise. Was bedeutet denn hormonabhängiger Krebs? Was sind denn da jetzt die Risikofaktoren? Weil wenn du jetzt künstlich in die Wechseljahre katapultiert bist, dann ist es doch aber auch eine große Hormonumstellung.
Total. Das ist auch alles andere als ein Zuckerschlecken.
Ja.
Ich habe extrem mit Hitzewallungen zu kämpfen. Mir tun regelmäßig die Knochen und Gelenke massiv weh. Ich habe die erste Zeit ganz, ganz arge Probleme gehabt, um mein Gewicht zu halten. Ich habe zugenommen ohne Ende. Mittlerweile bin ich wieder auf meinem alten Gewicht und habe das auch ganz gut in den Griff gekriegt. Es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich von den Ärzten ein hormonfreies Präparat aufgeschrieben bekommen habe, was ich gegen die Wechseljahresbeschwerden nehmen kann. Mhm. Da gibt es leider im Augenblick auch nicht viele auf dem Markt. Das hilft jetzt Gott sei Dank. Ja, die Schleimhäute sind halt alle komplett im Eimer. Und ich bin ganz ehrlich, Intimität ist der absolute Horror.
Ach Gott. Na, ich könnte mir vorstellen, schon allein ja auch wegen der Blasengeschichte, die du hast, oder?
Das wird auch ein Faktor mit sein, ja. Aber es ist halt auch alles wirklich... wirklich wie eine Steppe.
Ach Gott, du Ärmster. Ja, also das ist ja wirklich eine Horrorzeit, die du da hinter dir hast. Und du warst ja jetzt auch zur Reha, ne? Ist es denn so, dass du jetzt zumindest ja so ein paar Dinge an die Hand bekommen hast, die dir helfen können? Also es gibt ja Cremes und Salben und was weiß ich nicht alles. Ist es so, dass es da jetzt etwas gibt, was dir vielleicht ein bisschen das Leben erleichtert?
Ja, also ich habe ganz, ganz viele Tipps mit an die Hand bekommen. War da auch mit der Brustschwester ganz dolle im Austausch. Mhm. Und die hat mir da wirklich sehr, sehr, sehr gute Ratschläge gegeben. Etliche Cremes empfohlen, auch für die Nasenschleimhäute. Die sind bei mir halt auch seit der Chemo immer noch komplett im Eimer. Teilweise habe ich auch noch mit Mundraum ganz massive Probleme. Ich war auch ganz erleichtert und froh zu hören, dass es ganz, ganz vielen so geht wie mir. Dass danach, ich sag mal, auch das Sexualleben ein ganz großes Thema ist und vor allen Dingen auch ganz anders damit umgegangen wird, als es vorher war. Das sind alles schon so Sachen, das weiß man halt vorher nicht. Ja. Das kriegt man auch nicht so wirklich gesagt.
Ja.
Im Krankenhaus hatten wir das zwischendurch zwar auch angesprochen, aber ja, so richtig drauf eingegangen ist man da auch nicht. Es hieß nur, dass das halt gut ist, dass wir das zusammen halt ansprechen, weil ganz oft wird das wohl von den Frauen alleine angesprochen, ohne dass die Partner dabei sind. Aber ja, wirklich eine Lösung konnte man uns da nicht geben.
Das ist auch so ein Thema, was ja auch so ein bisschen schambehaftet ist, ne? Das ist ja auch nicht so ganz leicht, da so drüber zu sprechen, so offen.
Ja.
Bist du denn in psychoonkologischer Betreuung? Also hast du das für dich in Anspruch genommen? Weil das ist ja wirklich, das sind ja so viele Dinge, die da in den letzten Monaten auf dich eingeprasselt sind und die dir passiert sind. Ich kann mir vorstellen, dass das ja alles auch verarbeitet werden möchte.
Ja, also während der Krankenhaustherapie hatte ich die Möglichkeit, mit einer Psychologin zu sprechen. Das war auch ganz gut, das habe ich ein paar Mal in Anspruch genommen. In der Reha konnte ich jetzt da auch mit Psychologen sprechen und im Nachgang bin ich jetzt gerade dran, dass ich da Termine kriege. Ich bin ja Donnerstag erst aus der Reha gekommen.
Ach, okay.
Und von daher, ja, es ist gerade alles noch ein bisschen frisch. Freitag waren halt auch viele Abendgänge, sodass ich mich die Woche da kümmern kann.
Das muss ich neu sortieren, ne? Und dann ist es, ja, es ist vielleicht auch schwer, so den richtigen Weg für sich selbst zu finden und vor allem auch, ja, die Dinge, die man so benötigt, wie du ja schon gesagt hast, ne, über viele Sachen spricht man gar nicht so und das weißt du vorher nicht, sondern erst danach. Und Vielleicht hilft ja da auch der Austausch mit anderen. Hast du denn Kontakt zu anderen Betroffenen? Also kannst du, ja, könnt ihr euch einfach so ein bisschen austauschen und vielleicht die eine kann erzählen, was bei ihr geholfen hat, was für sie noch ganz wertvoll war und du wiederum kannst deine Erfahrungen weitergeben?
Ja, also innerhalb der Reha haben wir ein Gruppenkonzept gehabt, wo wir uns so untereinander ganz gut kennengelernt haben. Da waren auch zwei Mädels dabei, zwar nicht in meiner Gruppe direkt, aber in den Nachbargruppen, die halt auch an Brustkrebs erkrankt sind. Da hat ein guter Austausch stattgefunden, da haben wir auch die Kontaktdaten ausgetauscht. Und ich bin halt auch gerade dabei zu gucken, in welches, ich sag mal, Krebsnachsorgeprogramm ich da reingehe. Es gibt da ja auch einige verschiedene Angebote. Da sind schon so zwei auf meiner Liste, die mir ganz gut zusagen. Und da werde ich mal schauen, dass das da klappt.
Ja. Wie geht denn dein Leben jetzt weiter? Also ich könnte mir vorstellen, nach so einer Erkrankung ist ja nichts mehr wie vorher, sondern das muss ich, also wie wir ja eben schon besprochen hatten, muss ich alles neu sortieren. Was ist denn jetzt anders in deinem Leben oder was sind so deine Pläne für die Zukunft?
Also es ist auf jeden Fall so, dass ich das Leben mit anderen Augen sehe als vorher. Es war schon eine Erfahrung, die ja doch irgendwo sehr einschneidend gewesen ist. Es sind so viele Dinge, die man jetzt ganz anders zu schätzen weiß als vorher. Ja, ansonsten habe ich vor, in Zukunft mehr zu reisen. Ich bin dies Jahr das allererste Mal geflogen. Ich habe davor immer ein bisschen Muffensausen gehabt, aber jetzt habe ich gesagt, worauf will ich denn noch länger warten?
Ja.
Für nächstes Jahr ist schon ein kleiner Amerika-Trip geplant.
Schön.
Und ansonsten, was den Alltag angeht, zurück ins Arbeitsleben, bin ich ganz ehrlich, das sehe ich noch ein bisschen mit Magenschmerzen. Ich fange jetzt mit der Wiedereingliederung im Januar an. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich meinen alten Job, so wie ich ihn früher gemacht habe, nicht mehr ausführen werden können. Meine Stundenanzahl ist schon reduziert. Ich habe eine Teilerwerbsminderungsrente. Also insofern hat sich da doch schon einiges auch verändert. Und ich bin halt auch immer ein Workaholic gewesen. Es wird schwer werden.
Hast du denn auch mit der Müdigkeit, mit der Fatigue zu tun? Ist das was dich auch begleitet jetzt?
Ja, wobei das bei mir schon deutlich besser geworden ist. Also es war noch vor der Chemo deutlich schlimmer. Ich habe im Vorfeld auch eine Herzmuskelentzündung gehabt.
Ach Gott.
Bin dadurch halt seit inzwischen über 2 Jahren zu Hause. Ja, und sollte letztes Jahr eigentlich mit der Wiedereingliederung anfangen. Hatte mich da auch drauf gefreut, endlich wieder zurück in den Alltag. Ja, und dann kam die Krebsdiagnose und die Ärzte haben gleich alle striktes Arbeitsveto eingelegt. Von daher, das wird jetzt eine spannende, aufregende Zeit für mich werden.
Ja, aber hast du noch so ein bisschen das Gefühl, dass du noch nicht so weit bist, oder? Also für mich klingt das jetzt gerade so, dass du irgendwie vielleicht auch noch eher ein bisschen Zeit für dich selbst gebraucht hättest.
Ja, also wie gesagt, ich bin da halt ein bisschen skeptisch, ob ich das alles schon so umsetzen kann und so hinkriege, wie ich mir das halt auch für mich vorstelle. Das ist halt was in der Zukunft liegt, wo ich selber geduldig sein muss. Das sagt einem ja auch jeder, man soll selber Geduld mit sich haben und Geduld mitbringen.
Ja.
Aber das Problem ist, irgendwann reißt einem trotzdem der Geduldsfaden. Also es ist einfach so.
Ja, ne, man möchte dann gerne jetzt wieder so funktionieren wie vorher, ne. Ich glaube dir total, dass das schwer ist. Gerade mit sich selbst ist man ja oft irgendwie noch mehr so im Struggle als mit anderen, ne.
Ja, wahnsinnig dolle. Man hat halt so seine eigenen Ansprüche, seine eigenen Anforderungen. Wenn man dann noch so ein bisschen perfektionistisch veranlagt ist, dann möchte man das eh alles so ganz 100% haben. Und wenn man keine 100% leisten kann, dann ist das halt schon irgendwie belastend.
Ja, das glaube ich. Wie hat denn die ganze Krebsgeschichte die letzten Monate, eigentlich ja schon auch die Zeit davor, als du zu Hause warst, hat das deine Partnerschaft verändert?
Ja und nein. Dadurch, dass ich ja nicht wirklich was machen konnte, war das jetzt alles eh in eine sehr, sehr schwierige Phase. Mein Mann ist da aber auch sehr empathisch und einfühlsam. Hm. Der ist da auch immer ziemlich gut auf mich eingegangen, hat immer geguckt, was brauche ich gerade, was tut mir gerade gut, wie weit kann ich gerade gehen. Wenn er gemerkt hat, dass ich für mich selber angefangen habe, mich und meinen Körper zu überlasten, ist er auch gleich eingesprungen, hat gesagt, hier, pass auf, fahr mal wieder einen Gang runter, hat da sehr viel auch auf mich geachtet. Die Krebsdiagnose hat ihn definitiv umgehauen. Der hat da, glaube ich, auch mehr dran zu knabbern gehabt als, oder auch wahrscheinlich jetzt noch, als er mir gegenüber erzählt hat und zugegeben hat. Wollte halt immer für mich, ich sag mal, der Starke sein und mir halt nicht zur Last fallen. Es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis er mit der Sprache rausgerückt ist, dass ihn das doch mehr belastet, als er es mir gezeigt hat. Aber an sich würde ich sagen, hat es uns wieder einmal nur noch mehr zusammengeschweißt.
Ja, das ist schön, dass du das so sagen kannst, dass euch das als Paar irgendwie noch fester zusammengebracht hat.
Ich weiß auch, dass das ja keine Selbstverständlichkeit ist. Und genau. Bin da auch wirklich dankbar, dass ich ihn da so als Stütze an meiner Seite habe.
Ja. Hat denn dein Mann psychologische Unterstützung in Anspruch genommen? Also das hätte ihm ja sicherlich auch zugestanden, oder?
Das hätte ihm zugestanden, aber es hat er nicht gemacht. Also er hat sich dann eher, ich sag mal, innerhalb seines Kollegenkreises die Unterstützung und Hilfe gesucht, die er in dem Moment gebraucht hat. Oder auch wenn er dann mit seinen Notärzten gesprochen hat. Ich glaube, das war für ihn doch mehr eine Hilfe und eine Stütze. Also die haben ja auch innerhalb des Rettungsdienstes Leute, die einen psychologisch so ein bisschen betreuen und mitnehmen.
Ja.
Und ich denke mal, dass er sich da wahrscheinlich viel hingewandt haben wird. Ja.
Das glaube ich, denn er kommt ja aus dem medizinischen Bereich. Dann ist es ja für ihn vielleicht auch tatsächlich leichter, sich mit Kollegen auszutauschen. Also zumindest höre ich das häufiger, dass die Männer ja auch den Anspruch hätten, ihn aber selten nutzen. Wobei ja dann dein Mann wahrscheinlich da noch mal speziell ist, ne, wenn er da sowieso ja beruflich mit zu tun hat.
Ja, also es war halt auch für ihn somit das, was während der oder nach der Krebsdiagnose so am schwersten für ihn halt auch war. Weil er halt wusste, was auf mich zukommt und er hatte halt total Angst davor, weil er halt auch wusste, er kann halt nur für mich da sein, er kann mir nichts abnehmen und er wird mich leiden sehen. Das waren halt so Punkte, die er im Nachhinein halt mir gegenüber auch geöffnet hat, wo er sich ganz, ganz dolle Sorgen und einen Kopf drüber gemacht hat. Wo er sich aber im Vorfeld gar nicht getraut hat, mit mir drüber zu sprechen.
Ja. Ja, also die Angehörigen sind da ja auch so hilflos, ne, in dem Moment und müssen zuschauen, wie der Mensch, den sie lieben, da leidet. Also das, ich glaube, dass das auch wirklich ganz schwer ist.
Ja, also ich habe das bei mir halt auch ziemlich schnell gemerkt. Und ich habe dann, oder nachdem ich die Diagnose bekommen habe, bin ich nächsten Tag zu mir zur Arbeit runter. Und dann kam mein einer Arbeitskollege an, mit dem ich auch privat befreundet bin. Und der wusste das dann schon. Den hatte ich das halt einen Tag vorher schon erzählt. Und er meinte nur, und wie geht's dir jetzt so mit deinem neuen Haustier? Und dann guckte er mich auch ganz groß an, so, oh, war das jetzt vielleicht schon zu früh mit den ersten Witzen? Ich sag, nee, das war vollkommen in Ordnung und musste auch total lachen. Und habe das auch voll mit Humor genommen und habe das nachmittags meiner Tante erzählt und dann fing sie an, sagt sie, ja, also wenn du ein neues Haustier hast, dann brauchen wir ja auch einen Namen dafür. Und somit habe ich dann meinen Krebs tatsächlich Willi getauft. Und mir war es halt auch wichtig, dass es ein Männername ist und kein Frauenname, weil Frauen kriegen ja Kinder und ich wollte keine Kinder haben. Und somit hieß dann der Krebs oder wurde der Name Krebs bei uns eigentlich nicht weiter verwendet. Es hieß dann immer nur, ja, wie geht's denn jetzt mit Willi weiter? Oder gibt es was Neues von Willi oder solche Geschichten? Das hat doch auch ganz viel innerhalb der Familie und im Freundeskreis geholfen, das Ganze ein bisschen aufzulockern. Ich habe halt schnell gemerkt, dass die Angehörigen damit besser umgehen konnten, wie wenn halt wirklich Krebs gefallen ist.
Ja. Ja, das machen auch ganz, ganz viele Betroffene. Also bei, eigentlich heißt bei fast allen Frauen der Krebs irgendwie, der hat ganz oft einen Namen und meistens sind es Männernamen.
Ja.
Aber das ist ja auch klar, ne? So wie du es eben gerade erzählt hast, macht das ja auch total Sinn, Männernamen zu wählen.
Ja.
Kannst du denn jetzt für dich sagen, dass du dich in deinem Körper wieder zu Hause fühlst? Oder ist es so, dass du, wenn du jetzt dich im Spiegel zum Beispiel anschaust, dich noch nicht wiedererkennst?
Dadurch, dass ich halt in meinem Leben schon ein paar Operationen hinter mir hatte, konnte ich jetzt mit den Narben eigentlich ganz gut umgehen. Mhm. Ich finde auch, dass meine Brustnarbe ganz gut geworden ist. Insofern habe ich vorm Spiegelstehen nicht so das Problem. Wo ich das Problem wirklich habe, ist tatsächlich so, wenn es denn um die Intimität geht. Also da bin ich ganz ehrlich, da habe ich massiv Probleme und ich glaube, das wird auch noch eine Weile anhalten.
Ja. Ist es denn so, dass du da auch schon irgendwie so ein bisschen Angst vor Berührung hast? Weil ich meine, das ist ja auch mit Schmerzen verbunden, ne? Das hast du ja vorhin schon gesagt. Also ich hatte in meinem Leben schon oft eine Blasenentzündung, aber als du gesagt hast, du hattest eine blutige Blasenentzündung und du hast immer noch damit zu tun, oh, das klingt in meinen Ohren wirklich ganz, ganz, ganz grauenhaft.
Ja, das ist auch nicht schön. Kann ich keinem empfehlen. Nee, ich habe wirklich auch häufiger Schmerzen. Wo ich mich tatsächlich auch ein bisschen unwohl bei fühle, ist, wenn irgendjemand anders meine Brust anfasst. Da habe ich dann manchmal das Gefühl, dass das halt wehtut oder ich fange auch automatisch an, dass ich mich unwohl fühle. Ja, und ich sag mal, im unteren Bereich da halt auch Schmerzen ohne Ende, alleine schon durch die ganze Trockenheit, dann die Blasengeschichte. Also da kommt halt wirklich eins zum anderen, was dann halt nicht schön ist.
Oh, ich wünsche dir von Herzen, dass du da ein bisschen Erleichterung findest, wenn du jetzt, du hast ja mit Birte Schlinkmeier gesprochen, denke ich, und dass sie dir da wirklich viele hilfreiche Tipps an die Hand geben konnte und auch Mittelchen, um das Ganze erträglicher zu machen. Also das kann ich mir vorstellen, dass es sehr zermürbend ist.
Total. Birte hat mir so viele tolle Tipps mitgegeben. Ich bin ihr so unglaublich dankbar. Das kann sich kein Mensch vorstellen. Also wirklich, die hat mein Leben um einiges erleichtert.
Ja.
Sie ist auch von ihrer Einfühlsamkeit und von der Empathie und dieser Leidenschaft, wie sie ihren Job macht, das war einfach toll. Die hat einen so super abgeholt. Man hat sich sofort bei ihr wohlgefühlt. Sie hat klasse beraten. Ich kann nur jedem, der die Chance hat, zu ihr zu kommen, empfehlen, dahin zu gehen.
Ja, ja.
Also auch ihre Vorträge, sie hat so tolle Tipps gehabt und auch die ganzen Cremes. Für die Blasenentzündung hat sie mir auch ein spezielles Gerät noch empfohlen gehabt, was ich ausprobieren konnte. Ich war wirklich sehr zufrieden bei ihr.
Ja, ich verlinke in den Shownotes auf jeden Fall nochmal die Reha-Klinik Bad Oechsen.
Gerne.
Wer sich da gern mal informieren möchte. Liebe Tanja, gibt es etwas, was du vielleicht der ein oder anderen Hörerin noch mit auf den Weg geben möchtest?
Sich auf jeden Fall niemals unterkriegen lassen. Ich habe an dem Tag, wo ich die Stanzgeschichte hatte, habe ich einen Regenbogen gesehen und ich musste sofort irgendwie dran denken, so nach jedem schlechten Wetter folgt ja irgendwie guter Sonnenschein und Regenbogen und gutes Wetter. Haltet an den Glauben fest, lasst euch nicht unterkriegen, es wird besser werden.
Ja.
Nach jedem blöden Tag kommt auch wieder ein guter. Und jeder Tag ist auch des Lebens wert.
Absolut. Genau, vielleicht kann man ja selber schon auch mal beobachten, ob nicht an jedem Tag doch irgendwie irgendwas ist, was ein bisschen besser ist als der ganze Rest. Also ich glaube, wenn man versucht, seinen Fokus auf die guten Dinge zu lenken, auf die einem ja auch im Alltag begegnen, ich glaube, dann ist es vielleicht schon eine ganz gute Methode, um ein bisschen zuversichtlicher zu sein.
Total. Also ich habe mich wirklich an den positiven Dingen des Lebens immer wieder hochgehalten, hochgezogen. Hab die Momente gerade mit meinem Mann und meinem Hund ganz extrem genossen. Ich habe mir immer wieder gesagt, okay, heute ist vielleicht kein guter Tag, aber danach kommt wieder ein guter Tag. Und das kam auch in der Regel so. Mhm. Und ich glaube, das war auch das, was mich während der ganzen Therapie hochgehalten hat. Einfach, weil ich auch den Kopf nicht ins Sand gesteckt habe.
Ja. Ja. Liebe Tanja, ich danke dir, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und ich wünsche dir von Herzen, dass es dir besser geht, dass die Mittelchen wirken und dass du wieder die Lebensqualität zurückgewinnst.
Vielen, vielen Dank. Danke auch, dass ich bei dir vorsprechen durfte. Ich habe mich da ganz, ganz doll drüber gefreut.
Oh, schön. Das freut mich.
Und ich finde das ganz klasse, was du auf die Beine stellst.
Ganz lieben Dank. Liebe Tanja, vielen Dank und mach's gut.
Tschüss.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und dem Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.